heute mal mein Lieblingsbuch vorstellen. Ich habe es nicht direkt selber mitgebracht, denn es ist ziemlich dick und schwer. Und von da unten könnt ihr die Bilder auch nicht so richtig gut sehen. Denn es heißt Biblische Gottes- und Heldensagen. Und darin kommen dann Geschichten vor, wie Gott, der Held, die Erde erschaffen hat. Und wie Adam und Eva, die ersten Menschen, der Versuchung der Schlange widerstanden haben. Und Abel und sein Bruder Kain gemeinsam Gott ein Opfer darbrachten und friedlich zusammenlebten bis an ihr Ende. Wie Gott Noah befahl, eine Arche zu bauen. Und wie die Menschen, die das alles sahen, sich zu Gott bekehrten und verschont wurden. Und wie die Menschen später einen Turm bauten und Gott sie für ihren Eifer lobte. Oder wie David, König David Bathseba im Bade sah, sich dann aber wieder abwandte und in sein Haus zurückging. Und dann noch meine Lieblingsgeschichte, wie Jesus von Pilatus begnadigt wurde und dann bis zu seinem Tod im hohen Alter im Kreise seiner Familie Gottes Wort predigte. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es gibt überhaupt kein Buch Biblische Gottes- und Heldensagen. Und das hier war aus einer Lutherbibel von 1912 mit Holzschnitten von Julius Schnorr von Karolsfeld. Die Bibel ist ja kein Heldenepos, wie wir es von den Griechischen sagen können. Da gibt es Götter- und Heldensagen. Die zentralen Figuren in der Bibel sind keine perfekten und unfehlbaren Menschen. Wenn, wie der Uli schon bemerkt hat, wir wissen es besser. Adam und Eva widerstanden der Schlange nicht und wurden aus dem Paradies geworfen. Da gibt es auch ein schönes Bild in dem Buch. Und Kain erschlug seinen Bruder Abel, weil sie sich mit dem Opfer nicht einig waren. Und so könnten wir es weitermachen und weitermachen. Und wir wissen, dass das alles so nicht stattgefunden hat. Die Bibel ist keine Sammlung von Gottes und Heldensagen. Sie ist eine Geschichte Gottes mit den Menschen und die hat mit Gewissheit ihre Höhen und Tiefen. Früher habe ich immer gerne Lebensgeschichten von Christen gelesen. Doch das waren oftmals solche Erfolgsgeschichten oder wie der bayerische Liedermacher Konstantin Wecker einmal sagte, alles ist happy around. Nur das spiegelte sich in meinem Leben nicht wieder, nicht ausschließlich. Es war nicht alles happy around. Mein Glaubensleben war geprägt von Rückschritten, Niederlagen, Versagen und Versagungen, von Peinlichkeiten, von Blut, Schweiß und Tränen, wenn man so will. Und vor allem aber von Zweifeln. Wobei, an der Existenz Gottes habe ich nie gezweifelt. Schon als Kind war Gott für mich ein Fakt, eine Tatsache. So wie man wusste, dass es einen Bundeskanzler gibt oder die Königin von England, so wusste ich, es gibt Gott. Das Problem war eher, dass ich keinen Zugang zu ihm gefunden habe, ebenso wenig wie ich Zugang zum Bundeskanzler oder zur Queen hatte. Meine Zweifel waren also anderer Natur. Als ich dann später Christ geworden war, so mit 20, 21 Jahren, fand ich den Zugang zu Jesus zunächst recht gut. Jesus der Herr, Gott der Vater. Das war die Rollenverteilung. Der Heilige Geist war damals eher sowas in meiner Wahrnehmung wie Elektrizität, wirksam, aber eigentlich nicht sichtbar. Und doch war da noch was. Warum sollte Gott mein Vater sein wollen? Und war es überhaupt notwendig? Ich hatte damals zu der Zeit zu meinem eigenen Vater kein besonders herzliches, aber auch kein schlechtes Verhältnis, so ein Vater-Sohn-Verhältnis, halt so normal. Und so spielte das eigentlich keine große Rolle an diesem Zweifel. Im Rückblick erreichte Gott sein Ziel über einen Umweg. Er ließ mich wissen, dass er mein Freund sein wollte. Ein Freund hat bei mir einen ziemlich hohen Stellenwert. Freunde sind nicht unbedingt die Kumpels, mit denen man gelegentlich ein Bier trinkt und Sprüche klopft, obwohl das auch dazugehören kann. Und wenn ich dann höre, dass sich mancher in den sozialen Medien mit einer dutzendfachen Anzahl von Freunden brüstet, dann löst das bei mir nur Unverständnis aus. Ich möchte meinen Freundschaftsbegriff auch nicht näher definieren, das führt zu weit. Aber dass Gott sich meinen hohen Anforderungen, mein Freund zu sein, aussetzen wollte, das hat mich beeindruckt und auch geehrt. So weit, so gut. Aber was sind denn Zweifel nun genau? In der christlichen Lehre haben Zweifel einen negativen Touch. Zwar taucht in der Früchte des Fleisches Liste in Galater 5 der Zweifel nicht auf, aber irgendwie wird er doch so behandelt. Das Wort Zweifel kommt von dem germanischen Zwifla. Das bedeutet doppelt gespalten, zwiefach, zwiefältig. Und es beschreibt einen Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, da entgegengesetzte oder unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil und einer Entscheidung führen können. Wer möchte den Satz mal wiederholen? Das heißt also, wir stehen vor einem Problem und kommen beim besten Willen zu keiner schlüssigen Lösung. Und das kann man dann nach Gefühl entscheiden, und wer mich kennt, weiß, dass mir das unheimlich ist. Daher kommt auch das Wort zwiespältig. Vor der Aufklärung galt Zweifel sowohl als Sünde wie auch als Übel, weil es langfristig zur Verzweiflung führte. Durch die Aufklärung erhielt der Zweifel quasi eine Aufwertung und gilt seither sogar als Voraussetzung allen Erkenntnisfortschritts. Zweifel sind also nicht das Gegenteil von Glaube. Das Gegenteil von Glaube ist Unglaube. Man kann sogar sagen, dass der Glaube an eine Wahrheit die Bedingung ist, die Zweifel überhaupt erst möglich macht. Nach Ansicht des Mathematikers und Philosophen Charles S. Peirce ist die Erregung des Zweifels das einzig unmittelbare Motiv für den Kampf um die Überzeugung. Damit ist gemeint, dass die Überzeugung eine Handlung hervorruft, die unsere Wünsche befriedigt. Wenn nun eine andere Überzeugung auftritt, die die Wünsche nicht befriedigt, dann tritt der Zweifel in Aktion, der die unerwünschte Überzeugung ablehnt, sprich bezweifelt. Und darum zeichnet Peirce auf, dass der Zweifel ein Unbehagen und eine Unzufriedenheit ausdrückt, von der man sich befreien will, um zur Ruhe und Zufriedenheit, das heißt zur Überzeugung, zu gelangen. Im wissenschaftlichen, philosophischen und praktischen Denken der Gegenwart spielt der Zweifel eine wichtige Rolle, weil er das Denken in Bewegung hält. Ohne Zweifel ist keine Erkenntnis möglich. Und so gesehen ist der Zweifel der Motor, der intellektuelles Fortkommen erst ermöglicht. Und warum fühle ich mich dann also im Zweifel nicht so richtig wohl? Der Mensch sehnt sich nach Ruhe und Zufriedenheit, wie Peirce schon festgestellt hat. Aber die Vielfalt des Lebens stört diese Gleichmäßigkeit. Und je nachdem, wie ein Mensch gepolt ist, kann diese Störung ihn fordern oder verunsichern. Der klassische Bibelvers zum Zweifel steht in Jakobus 1, Vers 8. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Und so, freihändig aus dem Zusammenhang gerissen, setzt es den Zweifel auf eine Stufe mit dem Unglauben. Der Abschnitt aber, aus dem dieses Jakobus-Zitat stammt, ist überschrieben mit der Christ in Anfechtung. Hier geht es also um die Überwindung einer Anfechtung. Und dann heißt es nämlich im Zusammenhang, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Es geht hier also nicht um den Zweifel als solchen. Dass jedes Ding zwei Seiten hat, ist unstrittig. Wenn ich ein Mann bin, bin ich keine Frau, im Prinzip wenigstens. Und wenn ich diesen Beruf erlerne, dann erlerne ich keinen anderen. Und wenn ich mich für den einen Partner entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen alle anderen. Bei der Polizei, also für die, die mich nicht kennen, ich war 40 Jahre bei der Polizei, da gibt es Tätigkeiten, die schließen einander aus. Wenn ich bei der Kriminalpolizei bin, dann habe ich keine Uniform. Und wenn ich bei der Hubschrauberstaffel bin, dann fahre ich kein Motorrad. Wenn ich aber beides will, dann entstehen Spannungen. Manche sind berechtigt und manche irrational. Aber man kann den Kuchen nicht essen und aufbewahren. In der Anfechtung steht der Christ im Extremfall vor der Wahl, weiter Gott nachzufolgen oder es zu lassen. Ich weiß, was das heißt. An dieser Weggabelung stand ich auch schon. Ich habe ja auch schon davon erzählt. Ich habe mich weiter für den Weg mit Gott entschieden. Denn wohin sonst sollte ich gehen? Wo auf der Welt finde ich Glück? Und wenn jemand in einer solchen Situation steht, dann soll er Gott bitten, der gerne gibt. Jesus sagt, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Hier hat der Zweifel keine positive Auswirkung, denn wir wissen, Glauben ist kein Gefühl, sondern eine Handlung. Zweifel und Unglaube sind zwar nicht das Gleiche, aber sie bedingen einander. Glaube, und zwar egal an was, sei es eine Religion, eine Weltanschauung oder Ideologie, macht es dem Menschen leicht. Er muss sich nicht mehr mit der Vielfalt des Lebens beschäftigen und den zwei Seiten der Medaille, die das mitbringt. Man kann sich also hinstellen, seine Weltsicht auf 0 Grad begrenzen, und das nennt man dann Standpunkt. Und so entsteht Fanatismus, Extremismus, Radikalisierung und anderes. Und wir sehen es jeden Tag in den Medien, wie der Irrsinn aus dieser Haltung die Welt einnimmt. Also, es ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wie kann ich dem Zweifel nun entgegentreten? Vor ziemlich genau 5 Jahren passierte es, dass ich von einem Tag auf den anderen meine Arbeit nicht mehr tun konnte. Ich wurde nach beinahe 40 Jahren im Schichtdienst auf einen Polizeiposten ersetzt und war dort auf dem Dorf der Sheriff. Ich habe diese paar Monate auf dem Land geliebt. Und dann passierten mir Fehler. Anfängerfehler und gewohnte Arbeitsabläufe und Routinen habe ich einfach vergessen. Vom Arzt wurde ein psychosomatisches Belastungssyndrom diagnostiziert, das dann letztendlich zu meiner vorzeitigen Pensionierung führte. Ich war nicht mehr diensttauglich und der Polizeiarzt lehnte eine Therapie ab mit der Begründung, ein Therapieerfolg wäre vor Ablauf meiner regulären Dienstzeit nicht mehr zu erwarten. Quasi, das lohnt sich nicht mehr, bevor der TÜV abläuft. Wenigstens wurde bei den Untersuchungen kein organischer Schaden festgestellt, sodass meine Tochter kurz und bündig, aber wenig empathisch bemerkte, du bist halt ein bisschen gaga. Diese Zeit war schlimm für mich. Bei Stress wurde ich regelrecht panisch, Verpflichtungen jeder Art machten mich fertig. Irgendwann verbrachte ich die meiste Zeit des Tages im Bett und den größten Teil der Nacht vor dem Fernseher. Nur damit ich nicht darüber nachgrübeln musste, warum und wieso das alles geschehen ist. Denn immer saß mir der Zweifel im Genick. Habe ich mein Leben falsch gelebt? Habe ich gegen Gottes Plan und Willen gehandelt? Habe ich Gottes Plan und Willen früher vor Jahrzehnten falsch oder nicht verstanden? Habe ich gegen meine Natur gelebt und ein Image von mir gepflegt, das ich nur erfunden habe und selbst so haben wollte? Bis mir dann Gott eines Tages sowas von in den Hintern getreten hat. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Eines Tages im Januar 22 kam es in unserem erweiterten Bekanntenkreis zu einem Vorfall, der mich an meine Grenzen brachte. Plötzlich war nicht mehr mein eigenes Elend im Mittelpunkt, sondern ich musste mich um jemand anderen kümmern. Und ich musste mein Leben neu gestalten. So wie mancher nach einem schweren Unfall neu laufen lernen muss, so musste ich im Glauben alte Schritte neu lernen. Und jetzt wäre der Moment zu sagen, alles ist happy around, aber nichts ist happy. So wie jedes Ding zwei Seiten hat, hat auch der Zweifel zwei Seiten. Die eine, die die Aufklärung definiert hat, den Zweifel, der die Triebfeder des Denkens ist. Und auch der andere, die andere Seite, der Keil, der unseren Glauben hemmt. Vieles ist besser geworden in meinem Leben seit August 2022. Aber einiges bleibt und wird vielleicht nie mehr wie vorher sein. So wie mancher, der einen schweren Motorradunfall überlebt hat, nie mehr Motorrad fahren kann. Wer im Zweifel ist, muss ihm entgegentreten. Noch einmal zur Wiederholung. Der Zweifel beschreibt einen Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, da entgegengesetzte oder unzureichende Gründe zu keinem sicheren Urteil oder einer Entscheidung führen können. Das heißt auf gut Deutsch, manchmal müssen wir uns zwischen Pest oder Cholera entscheiden. Manche Entscheidungen haben auch so weitreichende Konsequenzen, dass sie mitunter endgültig sind. Manche Lebenssituationen erschüttern unseren Glauben, dass wir es beinahe nicht aushalten können. Doch mir half und hilft es immer, mich immer wieder auf Gott und seine Vaterliebe und auf Jesus und sein einzigartiges Opfer für die Menschen, für dich und auch für mich zu besinnen. Stellen wir Gottes Wort gegen die Belastungen des Lebens, gegen die Anfechtung unseres Glaubens, gegen die Gefahr, sich in unserer geistlichen Komfortzone einzuigeln. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Für viele von uns, ich denke sogar für die meisten, ist das Leben keine Heldensage. Es ist geprägt von Niederlagen, Versagen und Versagungen, von Peinlichkeiten, von Blut, Schweiß und Tränen. Doch es wird auch geprägt von der Liebe Gottes in uns, in unseren Schwestern und Brüdern um uns und im Glauben, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Schätzen wir unsere Lebensgeschichte deshalb nicht als geringwertig ein, weil nicht alles happy around ist. Wir sind in guter Gesellschaft. Amen.